Ein Gastprediger kam einmal in eine Kirche mit einem Thema: Geben ist seliger als nehmen. Einer der Mitglieder war ein reicher Bauer und er hörte mit Begeisterung zu, was dieser Prediger so sagte, und er konnte es kaum abwarten, bis der Gottesdienst zu Ende war, um diesem Prediger zu sagen, wie gut ihm doch diese Predigt gefallen hat. Eine Bemerkung konnte er sich doch nicht ersparen, dass diese Predigt doch etwas direkter sein könnte. Ja, die war so ein bisschen, vielleicht ein bisschen allgemein gehalten, ja. Als sie sich so ein wenig unterhielten mit diesem Prediger, schlug der Prediger vor, sie könnten ja dieses Gespräch zu Hause fortsetzen, bei ihm am Mittagstisch. Also lud er ihn ein, der Bauer, weil der Prediger ihn vorgeschlagen hatte. Und hier saßen sie am Mittagstisch und unterhielten sich. Und der Prediger lenkte so das Gespräch auf die praktische Anwendung der Predigt. Dann sagte er, weißt du, es gibt bei euch in der Gemeinde so eine Familie, ich habe sie kennengelernt, arme Familie. Und diese arme Familie, die bräuchte Hilfe. Weißt du, und ich habe zufällig gesehen, als die Tür zur Speisekammer offen stand, dass da so schöne Schinken hingen. Kannst du nicht 5 von diesen Schinken dieser armen Familie vorbeibringen? Was? 5 Stück? Reichen nicht 3 Stück? Nein, 5 Stück, weil die haben ja 5 Kinder und der Vater ist krank, der kann momentan für den Lebensunterhalt nicht wirklich sorgen. Widerwillig tat er, was der Prediger von ihm verlangt hatte. Zum Abschied fragte ihn der Prediger, was meinst du, war jetzt die Predigt deutlich genug, direkt genug? Er senkte so den Kopf und sagte, ja, etwas zu direkt. Ja, wir sehen, dass es hier nicht darum ging, was der Bauer sagte. Ja, der war so begeistert von der Predigt, ja, so schön und so gute Worte hat der Prediger gesprochen. Ja, ich stimme ihm voll zu und so. Es ging darum, was in seinem Herzen vorging. Und das Herz sah ganz anders aus. Eigentlich war er im Herzen geizig gewesen. Die Predigt war in sich schlüssig, vielleicht hat der Redner gut gesprochen, aber das Herz war weit davon entfernt. Wisst ihr, manchmal klingen unsere Worte auch höflich, fromm, freundlich, aber es entspricht oft nicht unserer Herzenshaltung. Vielleicht sind dahinter oft bösartige Hintergedanken, die sich verbergen. Gott sieht heute unser Herz und weiß ganz genau, was sich darin befindet. Weiß ganz genau, was wir meinen, weiß ganz genau, womit unser Herz gefüllt ist. Aber nochmal eine andere Seite, ja. Vielleicht kennen wir das auch, dass wir manchmal beten, ja. Manchmal ist es so schwer im Herzen und da willst du Gott was sagen und findest, als wenn nicht die richtigen Worte. Du hast eine Not, es drückt und du willst sie loswerden, aber du weißt nicht so richtig, wie du es in Worte formulieren kannst. Und da kann ich auch zur Ermutigung sagen, Gott hört auch dieses Seufzen. Gott hört auch die nicht ausgesprochenen Worte, die ich sagen möchte, aber ich nicht weiß, wie ich sie formulieren soll. Auch das hört Gott. Auch dieses Gebet gilt vor Gott. Heute in dieser Predigt wollen wir uns etwas anschauen, welche Rolle unsere Wünsche und unsere Gedanken, die niemals vielleicht umgesetzt werden, welche Rolle sie spielen. Und dazu möchte ich uns eine Bibelstelle vorschlagen, Hebräer Kapitel 11, Vers 17 bis 18. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, 1. Mose 21, 12, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Haben wir genau zugehört? Mitgelesen? Durch den Glauben opferte Abraham Isaak. Ist das richtig? Hat er ihn wirklich geopfert? Er war bereit, ihn zu opfern. Ist jetzt ein Schreibfehler hier oder ist es richtig, dass Abraham den Isaak geopfert hat? Weil hier steht geschrieben, Abraham hat Isaak geopfert und das wurde ihm zum Glauben zugerechnet. Ja? Das war ein Glaubensschritt, weil er ihn geopfert hat. Aber er hat ihn ja nicht geopfert. Wisst ihr, es ist kein Schreibfehler. Bei Gott zählt der feste Entschluss. Weil Gott das Herz wiederum ansieht, zählt bei ihm dieser feste Entschluss, der im Herzen getroffen wurde. Ich möchte uns das an einem Beispiel verdeutlichen. Stellt euch mal vor, euer Nachbar hat starke Schmerzen, möchte dringend ins Krankenhaus gebracht werden, hat aber gerade keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Und dann fragt er euch, bittet euch, ja, vielleicht könntet ihr ihn dahin bringen. Ja gut, ihr entschließt euch, ihn dahin zu bringen, ihr seid auch bereit, ja, euer Herz brennt, ja, ich will ihm gerne helfen, ich will ihm doch ein Zeugnis sein. Steigt ins Auto rein, Zündschlüssel rumgedreht, Auto springt nicht an. Ist unser gutes Vorhaben an dieser Stelle fehlgeschlagen? Es ist nicht fehlgeschlagen. Gott sieht das Herz. Und das Interessante ist, dass Gott an dieser Stelle sagt, er hat's getan. Er hat ihn ins Krankenhaus gebracht, obwohl wir ihn eigentlich in Wirklichkeit noch nicht ins Krankenhaus gebracht haben. Aber wir waren auf und dran und wir wurden verhindert. Ja? Es waren Einflüsse, auf die wir keine Wirkung hatten. Ja? Sie haben uns daran gehindert. Aber wir hätten diese Tat vollbracht. Also ist es vor Gott eine abgeschlossene Handlung, eine vollendete Handlung. Und jetzt könnte man so denken, alles, was ich mir so im Herzen, im Kopf ausdenke, worüber ich mir Gedanken mache, es nicht getan habe, nicht umgesetzt habe, ist bei Gott eine vollendete Sache. Schön, da brauche ich ja nichts mehr zu machen. Ja? Ich kann mich jetzt zurücklehnen und einfach mir nur gute Gedanken machen. Und bei Gott ist es alles abgeschlossen. Er sieht ja, was ich für schöne Gedanken mir mache, welche gute Einstellung ich habe. Und dazu möchte ich sagen, Abraham hätte Isaak geopfert, wenn Gott ihn nicht daran gehindert hätte. Abraham hätte ihn geopfert, wenn Gott ihn nicht daran gehindert hätte. Und dann kann man die Gegenfrage stellen, hat Gott dich an deinem Vorhaben gehindert? Oder bleibt es einfach bei dir, bei diesen positiven, guten Gedanken, bei einer guten Einstellung und an der Umsetzung hapert es, weil du eigentlich zu bequem bist, es umzusetzen? Lesen wir auch ein sehr gutes Beispiel dazu. Matthäus Kapitel 21, Vers 28 bis 31. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging hin. Und der Vater ging zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Ja, das Volk hat es gleich erkannt und wir erkennen es auch gleich. Natürlich, der Erste hat den Willen des Vaters getan, obwohl er erstmal rebelliert hat und gesagt hat, nein, ich mache das nicht. Gott sieht dein Herz an, ob du es ehrlich vor ihm meinst, ob du ehrlich etwas möchtest oder ob du einfach nur große Worte machst. Und dazu sind wir auch sehr gut fähig, große Worte zu machen und erzählen, was wir alles so gerne vorhätten, was wir, wenn wir nur Zeit hätten, wenn wir nur die Möglichkeiten hätten, was wir so alles gemacht hätten. Aber das Herz sieht oft ganz anders aus. Jetzt möchte ich etwas praktischer werden. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 15 lesen wir auch einen sehr bekannten Vers. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Wer seinen Bruder hasst, trifft auf uns zu. Hassen, wer hasst denn schon? Ich habe mich ein bisschen mit dem Wort Hass beschäftigt, einfach nur eingegeben Synonyme für das Wort Hass. Und jetzt hört man genau zu, welche Synonyme es dafür gibt. Ich habe einfach nur ein paar Stück rausgeschrieben. Abneigung, Gehässigkeit, Verbitterung, Abscheu. Mit dem Wort Hass können wir vielleicht uns nicht sofort identifizieren. Sagen, nee, ich hasse ja nicht. Ich mag ihn einfach nur nicht so, ja. Aber dann mit dem Wort Abneigung, vielleicht schon eher. Mit dem Wort Abscheu, Verbitterung. Wie oft gibt es Verbitterung in unserem Herzen? Gehässigkeit. Wenn wir jemanden anders sticheln, wenn wir über jemanden anders schlecht reden und so. Alles das hat mit Hass zu tun. Alles das sind Formen von Hass. Das heißt, sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Auch uns betrifft das. Die Bibel macht hier keine Unterschiede. Die Bibel macht diese ganzen Feinheiten gar nicht. Die Bibel, für die gibt's entweder Hass oder Liebe. Und die vielen Redewendungen, die wir dazu erfunden haben, wie diese Person ist mir einfach unsympathisch oder diese Person ist einfach nicht mein Typ. Ich distanziere mich lieber, ich komme mit dieser nie so klar, mit dieser Person, ja. Sie ist mir einfach nicht so angenehm. Ja, alle diese Dinge, wo könnten wir sie einordnen? Könnten wir sie in die Schublade Liebe einordnen oder könnten wir sie eher in die Schublade Hass einordnen? Und es gibt auch nicht dieses, ja, ich bin einfach neutral. Wenn wir jetzt wirklich diese biblische Brille aufziehen und unser Herz analysieren, da werden wir feststellen, dass auch wir Hass in unserem Herzen haben. Dass auch wir mit Hass zu kämpfen haben, dass wir mit Bitterkeit zu kämpfen haben, dass wir mit Abneigung zu kämpfen haben, dass wir mit Antipathie zu kämpfen haben, anderen Menschen gegenüber. Alles das in Form von Hass. Und die Bibel sagt ganz klar, du bist ein Totschläger. Und wenn wir jetzt durch diese Brille hindurchschauen, wer von uns könnte jetzt ganz ehrlich vor Gott und vor sich selbst die Hand heben und sagen, nein, mich betrifft das nicht. Ich bin kein Totschläger. Ich habe ein reines Gewissen vor Gott. In diesem Bereich habe ich nicht gesündigt. Ich habe vielleicht woanders Probleme, aber hier nicht. Wenn wir uns das bewusst werden, dann sitzen hier lauter Mörder. Im Herzen Mörder, nach der Bibel. Nicht juristisch gesehen, nach der Bibel. Sitzen hier lauter Mörder. Das ist ein ungewöhnlicher Gedanke für uns. Aber jetzt wird es uns vielleicht etwas bewusster, wie gnädig Gott mit uns sein muss. Dass er uns erträgt, so wie wir sind, mit allen unseren Abneigungen, mit allem unseren Hass, was sich immer wieder in unserem Herzen aufstaut, ja? Was wir vielleicht auch mit uns herumtragen und nie loswerden. Dass er uns dennoch liebt, uns annimmt, so wie wir sind, uns erträgt. Der nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist in 2. Mose, Vers 17 zu finden. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel und alles, was dein Nächster hat. Warum sagt Gott, du sollst nicht begehren? Was ist denn am Begehren Schlimmes? Ich wünsche mir irgendwas, ja? Jeder wünscht sich doch irgendwas. Was ist das Problem am Begehren? Das Problem am Begehren ist die Unzufriedenheit mit seiner eigenen Situation, aktuellen Situation.
Das Erste.
Das Zweite ist Neid. Beneide jemanden um das, was er hat. Ist immer damit irgendwie verbunden. Und das äußert sich dann ganz oft im Verurteilen. Ich verurteile andere Personen. Ich verurteile andere Personen, denen es besser geht als mir. Mir lässt einfach keine Ruhe, wenn jemand, dass sie so richtig gut gehen lässt, in meinen Augen, ja. Wenn jemand sich schick kleidet, wenn jemand einfach hier besser dasteht und irgendwie sich mehr gönnen kann, ja. Wenn jemand sich vielleicht ein schöneres, tolleres Auto gönnt, wenn jemand ein tolleres Haus, ein schöneres Haus hat und so weiter, ja. Man kann diese Liste fortsetzen. Es wurmt einen. Und man unterhält sich darüber mit anderen und sagt, schau mal, das ist ein Christ. Ist das Demut? Ist das Bescheidenheit? Nein, das ist doch total übertrieben, was er macht. Das ist total ungeistlich, wie diese Person lebt. Mag sein, dass es ungeistlich ist. Aber darüber ist es nicht das Thema, ja? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Das muss jeder vor Gott, vor sich selbst rechtfertigen, ja? Aber aus welchem Motiv urteilst du? Ist es nicht manchmal das Begehren, genau dasselbe zu haben? Ist nicht manchmal einfach dieser Neid? Ich hätte auch gerne. Und ich kann es mir leider nicht leisten. Also ärgert mich das, dass es die anderen können, ja? Was würdest du tun, wenn du die Gelegenheit dazu hättest, dasselbe zu haben? Ein Lottogewinn oder irgendwas derartiges. Ja, du hast auf einmal eine Riesensumme Geld bekommen. Was würdest du damit anstellen? Würdest du dann so geistlich und so bescheiden bleiben und sagen, nein, ich brauche das alles nicht. Ich bin genügsam mit dem, was ich habe. Schnell würde sich das Bild vielleicht bei manchen ändern. Das, was du in deiner Traumwelt bist, das bist du vor Gottes Augen in Wirklichkeit. Vielleicht hast du vieles in deinem Leben nie umgesetzt. Aber das, was du in deiner Traumwelt, in deiner Traumvorstellung bist, das bist du in Gottes Augen. Vielleicht sitzen manche so hier im Gottesdienst und denken manchmal, ach, warum wird von der Kanzel nicht mal ein bisschen direkter gesprochen? So wie dieser Bauer da gesagt, sprich doch mal ein bisschen direkter, das kannst du noch ein bisschen schärfer sprechen. Nun, ich habe mich dazu entschlossen, auch etwas direkter zu werden. Matthäus 5, Kapitel 27, 28 ist die Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, 2. Mose 20, 14, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen. In seinem Herzen. Bisher. Das heißt jetzt auf Deutsch. Ja, wenn wir das jetzt auf unser Wortschatz übertragen. Jeder lüsterne Blick auf eine fremde Frau ist in Gottes Augen ein vollendeter Seitensprung. Ist uns das bewusst? Jeder Blick auf eine fremde Frau, lüsternen Blick, ja, ist ein vollendeter Seitensprung in Augen Gottes. Das heißt, wenn wir das so sehen, dann haben wir nicht nur Totschläger, lauter Totschläger und hier sitzen, sondern da haben wir auch noch Ehebrecher hier sitzen. Was sind wir überhaupt für eine Gemeinde? Das heißt, wenn jeder lüsterne Blick ein vollendeter Seitensprung ist, was würdest du tun? Wiederum diese Frage. Was würdest du tun, wenn du praktisch die Gelegenheit hättest, diese Frau, die du anschaust, zu bekommen, liebe Männer? Was würden wir tun, wenn wir praktisch die Gelegenheit hätten, diese Frau zu bekommen? Vielleicht werden wir uns erschrecken, wenn wir so weit denken, ja? Und jetzt ein Wort an die Frauen, ja? Liebe Frauen, wenn, vorausgesetzt im Fall, ja? Wenn ihr es genießt, dass Männer euch hinterher schauen, auf eure knapp bekleideten Körper achten, und die Augen davon nicht abwenden kann, dann versündigt ihr euch an den Männern, hochgradig, ja, weil ihr ihnen einen Anreiz zur Sünde bietet, zum Ehebruch bietet, im Herzen, in Gedanken. Und vor allem versündigt ihr euch an Gott, weil ihr nicht darum bemüht seid, Gott zu gefallen, durch euren Wandel, durch eure äußere Erscheinung. Ihr seid darum bemüht, der Männerwelt aufzufallen. und ihr genießt die Blicke der Männer, die von euch sich nicht abwenden können. Ja? Das heißt aber nicht, dass jetzt die Verantwortung der Männer halbiert wird. Okay, die Frau ist schuld, so wie im Garten Eden, ja? Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich verführt. Nein, jeder trägt hundertprozentige Verantwortung vor Gott. Der Mann, wir als Männer tragen hundertprozentige Verantwortung, wenn wir in unserem Herzen die Ehe gebrochen haben. Ihr als Frauen trägt hundertprozentige Verantwortung. Ihr als Mädchen, Jugend, trägt hundertprozentige Verantwortung, wenn ihr Männern Anreiz zu lüsternen Gedanken gibt. Deswegen, jetzt kommen die heißen Tage. Denkt bitte daran, wenn ihr vor eurem Kleiderschrank steht und überlegt, was ihr anzuziehen habt. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt dein Leben. Denn daraus quillt das Leben. Steht in Sprüche 4,23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt dein Leben. Was ist das Leben? Dein Leben wird dadurch geprägt, was in deinem Herzen ist. Deine Gedanken, deine Worte, deine Handlungen werden alle durch die Zentrale, durch das Herz bestimmt. Das, was in diesem Herzen drinne ist, das, was du in dieses Herz hineinlässt, hinein aufnimmst, freiwillig, unfreiwillig, diese Dinge bestimmen dein Leben. Diese Dinge treten nach außen, ob du es möchtest oder nicht. Das, was dein Herz erfüllt, das macht dich als Person aus. Nicht das, was du vorgibst zu sein. Gott sieht die tiefsten Wünsche und Gedanken deines Herzens und er nimmt sie ernst. Wir nehmen sie manchmal vielleicht nicht ernst. Denken, ach, das sind doch einfach nur Gedanken, ja? Gott nimmt sie ernst. Und ich möchte abschließen mit zwei Versen. Psalm 139, Vers 23, 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Prüfe, wie ich's meine. Und das sollte heute unser Anliegen sein, dass es nicht darum geht, was ich tue. Nicht in erster Linie darum geht, was ich tue, sondern das, was ich meine. Das ist das, was mein Herz ist. Und daraus quillt das Leben. Mit diesen Worten möchte ich gerne abschließen. Amen.